Liebe Geschwister, der Herr hat mich berufen und einen Auftrag gegeben, sein Wort auszulegen. Das ist meine Berufung, hat mich aus meiner Arbeit herausgeholt. Ich bin ja von Beruf Bürokaufmann ursprünglich gewesen. Das war damals meine erste Ausbildung. Und so hatte mich in den Vollzeitdienst berufen, sein Wort auszulegen. Das ist ein Anliegen, das ich auf meinem Herzen habe. Und das ist auch mein Dienst, sein Wort auszulegen. Und dabei habe ich ein ganz großes Anliegen auf dem Herzen, und zwar nicht nur auszulegen, nicht nur zu erklären, was das Wort sagt, sondern auch dabei zu lehren, wie man mit diesem Wort umgeht. Und das ist die Art und Weise meiner Verkündigung, das ist die Art und Weise meiner Lehre. Ich bemühe mich, um das auszulegen, zu sagen, was da steht, und zugleich ist die Anwendung, das Praktische bei dem Ganzen, gar nicht so sehr das, was du jetzt dann rausgehen musst und sofort tun musst, sondern das Praktische dabei ist, und das habe ich ganz stark im Fokus, wie gehe ich mit diesem Wort um? Das zu lernen, und ich denke, dass der Text heute im Markus-Evangelium Kapitel 1, Verse 9 bis 13 eine gute Gelegenheit mir geben, das zu zeigen, was ich damit meine. Nicht nur den Text auszulegen, sondern auch zu zeigen, wie gehen wir mit diesem Wort um? Worauf müssen wir achten, dass wir wirklich die Botschaft erfassen und hören, was der Geist uns durch das Wort zu sagen hat. So, das ist ein guter Text, um das zu zeigen, ein bekannter Text und umso herausfordernder. Ich möchte ihn lesen, Markus Evangelium Kapitel 1, die Verse 9 bis 13. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam von dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus, und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von Satan versucht, und er war unter den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Ich denke, der schon länger mit der Bibel unterwegs ist und öfters auch Evangelien gelesen hat, kennt diese Begebenheiten, kennt diese Ereignisse, die uns hier berichtet werden. Wir wollen uns ganz kurz erinnern, was das Anliegen des Markus ist. Das ist das Anliegen des Markus-Evangeliums. Peter hat das schon kurz angedeutet. Markus möchte Jesus Christus vorstellen. Er möchte die gute Nachricht verkündigen, und zwar von Jesus, dem Christus. Das ist die Botschaft. In dem Markus-Evangelium geht es nicht in erster Linie um dich. Es geht nicht in erster Linie um mich. Und so viel will ich sagen. Es ist auch nicht in erster Linie, was du tun sollst oder lassen sollst. Das Markus-Evangelium hat ein Anliegen, uns Jesus Christus vor Augen zu malen. Jesus, den Messias. Jesus, den Gesalbten. Das ist die andere Umschreibung für Messias. Und somit ist dieser Gesalbte, der Messias, kein anderer als der König der Könige. Das ist ein Anliegen. Er möchte Jesus als den Gesalbten uns vor Augen malen. Und zwar, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das unseren Verstand übersteigt. Wir kommen zu dem Geheimnis des Evangeliums, dass ein natürlicher Mensch aus sich heraus und von sich heraus nicht zu erfassen vermag, nämlich dass dieser Christus nicht weniger ist als der Sohn Gottes. Wer kann das denken? Wie geht das? Dieser Messias, dieser Nachkomme Davids, dieser Christus, dieser König ist nicht weniger als der Sohn Gottes. Das ist ein Geheimnis. Und das möchte Markus darstellen, möchte er das verkündigen, diese gute Nachricht und was es damit zu tun hat. Und er tut das, indem er immer wieder Zeugen aufführt, die bestätigen, jawohl, er ist es. Das ganze Markus-Evangelium, eine Begebenheit nach dem anderen, führt uns Zeugen vor Augen, die das bestätigen. Wir haben den ersten Zeugen, der aufgeführt worden ist, in den letzten Predigten angeschaut. Das war Johannes der Täufer. Die Schrift als erstes, Johannes der Täufer, ist der, der bestätigt hat, jawohl, er ist es wirklich. Er hat das in der Art und Weise getan, indem er gesagt, das, was er tut und tun wird, kann ich niemals tun. Denn was er mit der Taufe wird, da ist meine Wassertaufe nichts dagegen. So, ich kann nicht das tun, was er tun kann, hat bestätigt, wer Jesus Christus ist. Gott selbst hat ja Johannes vorbereitet, wir haben uns das letzten Sonntag angeschaut. Aber entscheidend ist, so Markus bringt und bestätigt durch verschiedene Personen, durch verschiedene Begebenheiten, er ist es wirklich, er ist es wirklich. Er bestätigt das durch die Jünger, er bestätigt das durch die Werke und die Wunder, die er tut, er bestätigt das selbst durch die Dämonen. die ganz genau wissen, wer Jesus Christus ist. Er bestätigt das letztendlich auch durch den Heiden, den römischen Soldaten beim Kreuz. Also eine Bestätigung nach der anderen. Jesus ist wirklich der, von dem er zu sein scheint. Er ist wirklich Jesus, der Christus, er ist wirklich der Sohn Gottes. Und in diese Entfaltung, in diese Bestätigung, in dieses Zeugnis von diesem Jesus, fordert Markus auf, an ihn zu glauben. Und er fordert nicht nur auf, an ihn zu glauben, sondern er sagt auch, was dieser Glaube ausmacht. Was müssen wir glauben? Was ist letztendlich rettender Glaube? Das ist so entscheidend. Liebe Freunde, was ist das Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Ist das nicht viel mehr, dass wir gerettet werden aus Werken? Nee, aus Glauben, oder? Das Entscheidende ist, ich will das jetzt sehr, sehr scharf formulieren, das Entscheidende ist nicht, was wir tun, das Entscheidende ist, was wir glauben. Das ist das Entscheidende. Nun, ich bin mir sicher, dass die Gesellschaft, in der wir leben und auch von unserer natürlichen Veranlagung im Menschen selbst, der gern ein Macher ist, dass wir sehr gerne Dinge tun. Wir wollen Dinge selber in der Hand haben. Wir wollen es ganz praktisch haben und ganz klare Anweisungen, was kann ich tun, was muss ich lassen. Die Bibel und das Evangelium lehrt, du kannst nichts tun. Du kannst nichts tun. Das Evangelium beinhaltet die Botschaft, die gute Nachricht. Du musst glauben, du darfst glauben. Liebe Freunde, ich bin mir sicher, dass ihr das wisst. Ich wiederhole es nur, wir haben das gerade in vielfältiger Weise gesungen. Unser ewiges Leben hängt von dem ab, was wir glauben. Es hängt nicht nur davon, dass wir glauben, sondern es hängt davon, was wir glauben. Der Inhalt unseres Glaubens, das Verständnis unseres Glaubens entscheidet über Leben und Tod. Es entscheidet über Himmel oder Hölle. Es entscheidet über Verdammnis oder ewiges Leben. Der Inhalt des Glaubens, nicht einfach Glauben. Mich erschreckt es immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass das Volk Israel den wahren Gott anbetete, oder? Sie glaubten an den wahren Gott, an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, an den Schöpfergott, an Gott, der das Gesetz gab, der sich offenbarte. Sie glaubten an den Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie glaubten an den Gott, der mit ihnen mit einer Feuersäule und einer Wolkensäule vorausging. Sie glaubten an den Gott, der sie versorgte. Aber wie viele sind gerettet worden? Wie viele sind hineingekommen ins verheißene Land? Nicht viele. Warum? Weil es ist nicht das Entscheidende, dass wir glauben, sondern das Entscheidende, was wir über diesen Gott glauben. Ich weiß nicht, wie du ewiges Leben definierst für dich, was nach deinem Verständnis ewiges Leben ist. Wenn ich sage, was denkst du über das ewige Leben? Was geht dir sofort durch den Kopf? Mag sein, der eine wird darüber denken, immer bei Gott sein. Der andere wird darüber denken, weil er gerade sehr viel zu leiden hat, kein Schmerz, kein Leid. Der andere hat körperliche Schmerzen, dann wird er sagen, einen neuen Körper. Bei denen zu sein, die wir verloren haben, die jetzt bei dem Herrn sind. All diese Dinge. Und all diese Dinge sind nicht grundsätzlich falsch. Nur, der Punkt ist, Jesus definiert ewiges Leben etwas anders. Ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mit mir ins Johannesevangelium Kapitel 17. Ich lese es euch ganz kurz vor. Johannesevangelium Kapitel 17. In Vers 3 definiert Jesus, der Christus, der Sohn Gottes, das ewige Leben so. Und ich weiß nicht, ob das auch deine Definition vom ewigen Leben ist. Er sagt so: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben beginnt mit der Erkenntnis, mit einer wahren Erkenntnis, mit dem richtigen Erkenntnis, wer Jesus Christus wirklich ist und wer der ist, den Jesus gesandt hat. Wer Gott nicht in der Weise erkennt, wer Jesus Christus in einer falschen Weise erkennt, andersrum will ich sagen, wer falsch an Gott und Jesus Christus glaubt, hat kein ewiges Leben. Das ist so entscheidend. Denn viele sagen, Herr, Herr, und wir wissen, wie es weitergeht. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Weicht von mir, Übeltäter. Und die verwundern sich, haben wir nicht in deinem Namen so viele Dinge getan? Haben wir uns nicht für dich eingesetzt? Haben wir nicht für dich Dinge getan? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Warum? weil sie ihn nicht kennen. Nicht, wie sie ihn kennen sollten. Ich will so sagen, Glaube ist zutiefst praktisch. Es ist keine Theorie. Es ist nicht etwas Verkopftes. Glaube, richtige Erkenntnis, richtiges Verständnis ist zutiefst praktisch, weil das entscheidet praktisch über dein Leben in der Ewigkeit oder in der Hölle. Das ist sehr praktisch. Wenn es so ist, wie behutsam müssen wir da sein und genau prüfen, was wir eigentlich glauben, oder? Was wir über Jesus glauben. Die Dämonen glaubten auch an Jesus, oder? Sie wussten ganz genau, wer er ist. Wir werden das heute noch anschauen. Die bezeichnen ihn sogar mit Präzise. Die haben ein großes Verständnis und scheinbar werden sie doch nicht gerettet. Viele Menschen folgten Jesus. Sie haben bestimmte Vorstellungen über ihn gehabt. Danach drehten sie alle um und gingen. Und Jesus sagte selbst zu seinen Jüngern, wollt ihr jetzt auch von mir gehen? Denn sie verstanden nicht, was er sagte. Sie verstanden nicht, was er eigentlich da tat. Der Glaube rettet. Kein Werk. Aber nicht irgendein Glaube rettet, sondern der richtige Glaube, das richtige Erkenntnis, die richtige Erkenntnis und die richtige Verständnis von Jesus Christus. Das ist der Glaube, der rettet. Ich möchte euch zwei Stellen dazu sagen und dann kommen wir zu unserem Text. Im Römerbrief. Paulus beginnt den Römerbrief und sagt, Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von dieser guten Nachricht nicht. Es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, nicht jedem Tuenden, nicht jedem, der sich anstrengt, nicht jedem, der fleißig ist, nicht jedem Frommen, sondern jedem Glaubenden, sowohl Juden zuerst als auch Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird offenbart aus Glauben zu Glauben. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit passiert. Aus Glauben bekommen wir sie und im Glauben müssen wir sie leben. Ja, aber müssen wir denn nichts tun? Ist das Tun nicht so wichtig? Doch. Jakobus sagt, zeige mir deine Werke und ich zeige dir, was du eigentlich glaubst. Wenn du meinst, du glaubst, dann wird sich das in deinem Leben zeigen. Ich will anders umdrehen. Wenn wir nichts tun können, wenn wir keine Kraft haben, dann haben wir ein falsches Verständnis vom Evangelium. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft. Wenn aber ich keine Kraft empfinde in Bezug auf das, was ich anscheinend glaube, dann müssen wir uns ehrlich fragen, ob das das Richtige ist, was ich glaube. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft. Ist Gottes Kraft. Eine Stelle noch und dann Hebräerbrief. Hebräerbrief ringt sehr um die Gemeinde, ringt um den Glauben, den sie kurz davor sind, über Bord zu werfen. Und er sagt in Kapitel 3, ab Vers 7, Folgendes. Kapitel 3, ab Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wie in der Erbitterung, an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre in dem Herzen, das heißt in ihrem Verstand. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Obwohl sie gesagt haben, Gott Israels hat uns rausgeführt, der Gott Jakobs, Abraham, Isaac und Jakobs. Aber Gott sagt über sie, sie haben permanent rumgemurrt, permanent gegen mich gesündigt. Warum? Weil sie mich nicht erkannten. Sie wussten gar nicht, wer ich bin. So schwor ich in meinem Zorn, sagt Gott, sie sollen nie mehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jedem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Das ist unser Glaube. Wenn gesagt wird, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welche aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welche aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten? Wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Nicht, weil sie nicht bestimmte Dinge getan oder nicht getan haben. Sie haben bestimmte Dinge nicht getan, weil sie Gott nicht recht erkannten und weil sie an ihn nicht glaubten, als der, der er wirklich wahrhaftig ist. Sie kannten Gott nicht. Und dann Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir uns nun, das ist praktisch, praktische Anwendung. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, die betrachten wir Markus-Evangelium, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte ihnen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Bringt nichts. Gott verkündigte damals die gute Nachricht schon. Wir werden das gleich sehen. Und verkündigt heute genauso die gute Nachricht. Aber es bringt nichts, wenn es sich nicht mit dem Glauben verbindet. Wenn man es im Glauben nicht annimmt. Liebe Geschwister, warum sage ich das? Im Markus-Evangelium geht es nicht in erster Linie, was du und ich tun sollen. Ganz praktisch. Es geht darum, was du und ich glauben sollen. Ganz praktisch. Was ist der Inhalt deines Glaubens? Was glaubst du, wer Jesus Christus ist? Was glaubst du, wer ihn gesandt hat? Was glaubst du über ihn? Was weißt du über ihn? Welche Erkenntnis Gottes hast du? Und Gott offenbart sich, er teilt sich mit und zeigt uns, wer er ist. Er zeigt, wer Christus ist, damit wir glauben, damit wir gerettet werden, damit wir nicht verloren gehen. Das ist sein zutiefstes Anliegen, sich uns Jesus Christus zu offenbaren und ihn als den zu bestätigen, der er wirklich ist. Gehen wir zu unserem Text und schauen, wie das ist. Was müssen wir eigentlich glauben? Unser Text, Kapitel 1, Verse 9 bis 13, gibt uns zwei Dinge. Das erste, wir sehen auch hier eine Bestätigung. Und zweitens, wir sehen auf den Inhalt, was müssen wir glauben, damit wir gerettet werden letztendlich. Schauen wir uns den Text nochmal an. Ab Vers 9 kommen wir zu der Taufe von Jesus. Und unmittelbar danach die Versuchung. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder wie ihr mit diesem Text umgeht oder was ihr da seht, aber auf den ersten Blick scheint mir so, dass ein Markus eine ganze Menge weglässt und dass er die Dinge zusammenbringt, die in den anderen Evangelien auseinanderstehen. Da haben wir einen riesen Bericht über die Taufe Jesu, einen großen Bericht bei Matthäus, bei Lukas, bei Johannes. Wir haben auch viel mehr über die Versuchung. Und das sind verschiedene Perikopen, Einheiten. Aber Markus bringt diese Dinge zusammen. Das fällt auf. Es ist sehr außergewöhnlich, was wir hier haben. Ein außergewöhnlicher Text. Markus beginnt hier das Evangelium von Jesus Christus. Er hat in Kapitel 1, in den ersten 8 Versen hat er den Boten vorgestellt. Da stand Johannes der Täufer im Fokus. Es ging um den Boten, der das Kommen des Messias vorbereiten sollte. Er wurde bestätigt als der in der Kraft des Elias kommen wird. Es wurde bestätigt und uns gesagt, was er tun wird. Er wird den Messias vorbereiten. Er wird die Berge platt machen, die Täler erhöhen. So, er wird die Herzen der Menschen bekehren, Buße tun lassen, damit sie überhaupt in der Lage sind, Jesus Christus zu erkennen und anzunehmen. Er ist der Vorbote. Und ab Vers 9 steigt Markus hinein und wir kommen weg von Johannes und kommen jetzt zu Jesus Christus. Jetzt kommen wir zu dem Sohn Gottes. Nun, aber ohne Weihnachtsgeschichte, ohne die Engel bei den Hirten, ohne die Hirten. Ohne Josef, ohne Maria, ohne Geschlechtsregister, ohne die Krippe, ohne Esel, ohne Schaf, ohne all diese Dinge. Mittendrin, bam, wir kommen an und wir sind mitten im Leben Jesu, als er schon ungefähr 30 Jahre alt war. eine Menge lässt Markus da weg. Es gibt, man kann viel darüber sagen, was Jesus alles vorher getan hat. Jesus als 12-jähriges Kind im Tempel, die Geschichte der Weisen, eine herrliche Geschichte. All diese Dinge, Markus erwähnt sie nicht. Auch wenn wir den Text selber lesen, bei der Taufe, wir kriegen so viele Dinge nicht mit, die wir eigentlich kennen, wenn wir die anderen Evangelien lesen. Wir kriegen nicht mit, dass als Jesus kommt und sich taufen lassen möchte, dass Johannes überhaupt nicht taufen möchte. Johannes wehrt, er sagt, ich will nicht, dass ich dich taufe, du musst mich taufen. Wir kriegen nicht mit, dass Jesus aus dem Wasser rausgeht, erstmal betet, kriegen wir auch nicht mit. Viele Details bekommen wir von der Taufe gar nicht mit. Das ist ja schade eigentlich, oder? Aber die helfen uns doch, die können uns doch helfen, zu verstehen, warum sich Jesus hat sich taufen lassen. Was geschieht da? Genauso bei der Versuchung, Vers 12 bis 13. Interessanterweise packt er diesen Text sofort hinter Vers 11. Das heißt, das hat wohl für ihn eine Verknüpfung, das gehört irgendwie zusammen. Auch da bekommen wir so viele Dinge nicht, die uns aber interessieren. Wenn wir die Geschichte von der Versuchung lesen, an was denken wir automatisch? An die drei Arten, wie der Teufel Jesus versuchte und wie Jesus ihm widerstand. Und was denken wir? Ja, so muss man der Versuchung widerstehen. Mit dem Wort. Gar nicht falsch, aber das ist nicht der Punkt. Markus erzählt so viele Dinge nicht, erwähnt so viele interessante Aspekte und Dinge nicht. Hat das vergessen? Oder hat das gar nicht gewusst? Das anmaßend zu behaupten, denn abgesehen davon schrieb Markus nur das auf, was Petrus verkündigte. Das heißt, dann hat Petrus es vergessen. Aber warum schreibt er diese Dinge nicht? Und liebe Geschwister, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz das Anliegen weitergeben. Wie lesen wir die Bibel? Wir müssen, gerade wenn wir die Evangelien lesen, geht es nicht darum, aus den vier Evangelien eine Geschichte zu machen. Es ist wichtig, dass wir die Parallelstellen lesen. Es ist wichtig, dass wir begreifen, was oder erfahren, was sich noch zugetragen hat. Aber Johannes Markus schreibt bewusst bestimmte Dinge nicht. Nicht, weil er sie nicht kannte, nicht, weil er sie vergessen hat. Er hat sie ganz bewusst ausgelassen. Er hat ganz bewusst bestimmte Dinge nicht erzählt. Die Gefahr, in der wir liegen, ist, wenn wir jetzt im Markus-Evangelium sind, darüber nachdenken, diese Stelle lesen. Die Gefahr ist, dass wir in unseren Köpfen automatisch aus allen vier Evangelien eine Geschichte daraus machen. Okay, ja, stimmt, das fehlte ja auch noch und das hat er auch noch gesagt. Und dann basteln wir und dann ist es eine Geschichte. Aber seien wir ganz ehrlich, wenn Gott wollte, dass wir nur ein Evangelium hätten, mit allen Geschichten in einer, hätte er das nicht machen können? Hätte er uns doch geben können. Er hat uns aber vier gegeben. Warum? Weil er in diesen vier Evangelien einen verschiedenen Fokus legt. Ich will so sagen, in diesem Abschnitt geht es, und das klingt vielleicht etwas komisch in den Ohren, aber ich erkläre es gleich. In diesem Abschnitt geht es nicht in erster Linie darum, was Jesus getan hat. Das ist nicht der Text. Markus will uns nicht zeigen, warum hat sich Jesus taufen lassen. Das betont er nicht. Das steht nicht in seinem roten Faden, das ist nicht seine Botschaft. Er will nicht sagen, warum Jesus sich hat taufen lassen. Das erfahren wir an anderen Evangelien und das ist herrlich, das ist gut. Er stellt nicht das Handeln Jesus in den Fokus, sondern das Handeln des Vaters. Denn hier geht es darum, nicht was Jesus tut, sondern was der Vater tut. Und darum lässt er ganz viele Dinge weg, die uns von dieser Botschaft, von diesem Verständnis abbringen könnten. Wir sind sehr schnell bei den Details und seien wir doch ehrlich, wenn wir die Bibel lesen, interessiert uns meistens weit mehr, was nicht steht, als was steht. Wir lesen schnell, da fehlt ja, was könnte, und das ist unsere Neugier. Und wir übersehen das, was steht. Denn Markus schreibt ganz bewusst bestimmte Dinge und mit dieser Zuspitzung, mit diesem Fokus, hat eine Botschaft. Denn es geht darum, zu bestätigen, zu beweisen, dass Jesus der Christus ist. Und was Markus jetzt bringt, er sagt, als Jesus kam und das Erste, was er tat, das heißt sein öffentliches Wirken begann mit 30 Jahren, das Erste, was geschieht, der Vater bestätigt Jesus. Das steht im Fokus. Es geht hier um das Zeugnis, um nicht weniger als des Vaters, Gottes selbst. Gott bestätigt Jesus Christus und sagt, das ist mein Sohn. Ich will das in diesem Punkt so sagen. Wer das leugnet, wer sagt, dass Jesus nicht Sohn Gottes ist und somit Gott ist, leugnet wen? Den Vater. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und darum hat Jesus gesagt, das ist das ewige Leben, dass sie der mich gesandt hat, das ist Gott, und den du gesandt hast, erkennen. Warum sage ich das? Viele glauben an Jesus. Viele sagen, ja, wir glauben. Viele Dominationen, viele Sekten, die glauben, Mormonen, Zeugen Jehovas, Muslime, sie haben auch alle an Jesus. Aber sie glauben nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie glauben nicht, dass der Vater im Himmel der Vater von diesem Jesus Christus ist. Und wenn sie Jesus verwerfen, verwerfen sie das Zeugnis des Vaters und haben kein Leben. Haben kein Leben. Sie mögen viel über ihn glauben. Sie können viel über ihn wissen. Sie haben kein ewiges Leben, weil sie nicht richtig an den Sohn Gottes glauben. Das ist, was ich in der Vorrede, in der Einleitung gesagt habe. Es hängt davon, was wir über Jesus Christus glauben. Hier haben wir das Zeugnis des Vaters. Dieses Zeugnis geschieht in zweifacher Weise. Es ist ein sichtbares Zeugnis und es ist ein hörbares Zeugnis. Klarer geht's nicht. Das Zeugnis, was wir in diesem Abschnitt haben, ist sichtbar und hörbar. Gott bestätigt Jesus Christus sichtbar und hörbar. Lass uns das kurz anschauen, wie das geschieht. Wie das geschieht. Vers 9. Arbeiten wir uns durch die 5 Verse. Eigentlich nicht viel, aber unheimlich viel drin. Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen. In welchen Tagen? Es geht hier nicht um eine Adressenangabe oder Zeitangabe. In welchen Tagen? In den Tagen, nämlich in den Tagen der Verse 1 bis 8. Es geht, das, was jetzt uns beschrieben wird oder was uns erklärt wird, geschah zu diesem Zeitpunkt, als Gott anfing, seinen Sohn durch Johannes den Täufer vorzubereiten. Gott hat verheißen, bevor mein Sohn kommen wird, bevor der Messias kommt, bevor der Christus kommt, wird ein Bote kommen. Und er wird die gute Nachricht verkündigen und sagen, jetzt sperrt euer Lauchschächen auf, jetzt macht eure Ohren auf, er kommt, er wird gleich da sein. Und Markus sagt, der Geist Gottes sagt, in diesen Tagen, als also Johannes unterwegs war und alle vorbereitete auf das Kommen, alle sagte, es wird jetzt bald einer kommen, der ist größer wie ich. Einer, der die gute Botschaft verkündigt hat und sagte, Gott hat doch uns schon lange verheißen, es wird einer kommen. Freunde, jetzt wird der gleich kommen, von dem Gott schon so lange geredet hat, durch die Propheten, Jesaja zum Beispiel. In diesen Tagen, das heißt, in der die Erwartung da war, bist du der Christus, bist du der Messias, bist du der? In der Erwartung des Kommens des Messias, in diesen Tagen kommt Jesus von Nazareth in Galiläa und wurde vom Johannes im Jordan getauft. Das heißt, in diesen Tagen der Erwartung, in diesen Tagen, als die Zeit erfüllt war, kommt Jesus. Und was Markus hier einfach sagt, ist, er kommt von Nazareth in Galiläa. Liebe Geschwister, es ist weit mehr als eine Ortsangabe. Es ist zu schnell und zu leicht zu überlesen. Aber Markus, es gibt kein Wort, das unnötig in der Schrift steht. Hier geht es um das Zeugnis, hier geht es zu bezeugen und aufzuzeigen, wer Jesus Christus ist. Es geht weit mehr als zu sagen, ja, Jesus lebte in Nazareth in Galiläa. Weit mehr. Wir haben hier mit diesen zwei Namen, mit diesen zwei Wörtern zwei Schlüsselbegriffe, die uns sofort ins Alte Testament führen, die uns wieder die Verheißung vor Augen haben, wer wird jetzt hier gerade getauft? Wir werden mit diesen Verweisen, Galiläa und Nazareth, werden wir vorbereitet und uns wird gezeigt, was gleich bei der Taufe geschieht. Ich möchte euch das kurz zeigen. Jesus ist geboren in Bethlehem, in Judäa. Und nachdem er geboren wurde und ich denke, knapp über einen Monat dort war, mussten sie fliehen. Und wohin mussten sie fliehen? Nach Ägypten. Warum sind sie nach Ägypten, oder ich frage andersrum, warum ist er in Bethlehem geboren? Weil der Prophet gesagt hat, du Bethlehem, oder? Das heißt, mit diesem Namen, mit dieser Stadt und mit diesem Namen Bethlehem ist nicht einfach nur ein Örtchen, sondern hier geschieht die Erfüllung der Prophezeiung. Jesus ist der, von dem in Micha geredet ist, glaube ich. Gell? Und dann flieht er nach Ägypten. Und warum flieht er nach Ägypten? Einfach so? Nein, weil die Prophezeiung heißt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist der Grund. Das heißt, mit jedem Ortswechsel, mit jedem Ort, wo Jesus war, ist damit eine Prophezeiung und eine Ankündigung verbunden, wer Jesus Christus eigentlich ist und was er tut. Genau das Gleiche auch mit Nazareth und Galiläa. Lass uns zuerst Galiläa kurz anschauen. Geht mit mir in Jesaja. Wenn Markus sagt, und Jesus kommt aus Galiläa, aus Nazareth, dann verknüpft er hier Folgendes und sagt, wisst ihr, wer jetzt eigentlich kommt? In Jesaja, Kapitel, bei mir ist es in der Elberfelder, Kapitel 8. Ich gucke schnell, in der Schlachter, soweit ich weiß, ist Kapitel 9, Vers 1. Da wird eine andere Verszählung gemacht. Geht mal mit mir in Jesaja, ich sage mal jetzt mal 9. 8, Vers 23 ist in der Elberfelder und in Jesaja 9, Vers 1, wobei, seht ihr das bei euch, dass da in einem verschiedenen, okay. Aber es ist wichtig, der Text ist jetzt wichtig. Ich möchte euch was vorlesen, schaut mal, was da steht. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Zebulun und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans und der Kreis der Nationen zu Ehren. Hier ist eine Prophezeiung, und zwar über das Land Zebulun und das Land Naphtali. Das ist die Gegend Galiläa. Und das heißt, das ist das Land, das am Meer liegt, das ist See Genezareth, und jenseits des Jordans der Kreis der Nationen. Dieses Wort Kreis ist im Hebräischen Galil, glaube ich, so spricht man es aus, und von dem kommt das Wort Galiläa. Galiläa bedeutet nichts anderes, Kreis der Völker, Kreis der Nationen. Denn dieses Gebiet, Land Naphtali und Zebulun, gehörte zu dem Nordreich. Und dieses Nordreich wurde durch die Assyrer weggeführt, besiegt und das ganze Gebiet zwangsbevölkert. Viele Heiden wurden in dieses Land gebracht. Samaria und Galiläa wurden assimilisiert. Viele Heiden wurden hineingebracht, sie haben ihre Götter mitgebracht, ihren Unglauben hingebracht und das war das Volk. Galiläa war ein heidnisches Gebiet, können wir so sagen. Und das hat sich sogar Auswirkungen gehabt auf die Sprache. So, nicht nur vom Dialekt, sondern von der Art und Weise, wie sie redeten. Das war nicht immer alles koscher. So, die Gossensprache vielleicht. Straßensprache. Nicht die Sprache, die gehobene theologische Sprache in Jerusalem. Als Petrus als Petrus überführt wird, heißt es dann, du bist auch einer von denen, und woran erkennen sie? Ja, wir erkennen seine Sprache. Und dann beginnt er was zu tun? Zu fluchen. Eine andere Stelle in Johannes 7 heißt das, als die Menschen darüber stritten, wer Jesus ist. Und die sagen, ist es der Prophet? Ist es der Christus? Ist es der Messias? Und dann sagen andere, die schriftgelehrten Pharisäer, das kann er niemals sein, denn kommt etwas Gutes aus Galiläa? Kann etwas Gutes aus diesem Heidenvolk, aus diesem Heidenland kommen? Nichts. Es kommt nichts Gutes aus Galiläa. Wie töricht. Denn sie wussten nicht, dass die Prophezeiung in Jesaja 8,23 genau das verheißt, dass das Licht aus dem Land kommt, aus den Völkern, aus dem Heidenland. Interessant, gell? Dass Jesus bewusst da gelebt hat, in einem Heidenland. Nicht in Jerusalem, nicht bei der Eliteschicht. Und Galiläa ist das Land, wo Licht aufleuchtet. Aus Galiläa kommt Licht. Finsternis wird verdrängt. Licht kommt aus Galiläa. Warum oder wie? Schaut mal Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, das ist Galiläa, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Große Freude, Licht leuchtet auf. Ja, was ist dieses Licht? Was ist diese Freude? Jetzt kommt der Text, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren und ein Sohn uns gegeben. Auf den Unterschied haben wir schon hingewiesen. Ein Sohn ist gegeben, ein Sohn ist nicht geboren, denn dieser Sohn ist von Ewigkeit her, aber ein Kind ist geboren. Der Sohn wird Kind. Aber jetzt ist wichtig, Galiläa, Land der Nationen, von da kommt Licht. Wie? Ein Sohn. Ein Sohn. Ich behalte das ein bisschen im Hinterkopf, weil das ist wichtig zum Verständnis, was in Markus passiert. Als Gott nämlich sagt, das ist mein lieber Sohn. Hier erfüllt sich gerade Jesaja Kapitel 9. Wenn Markus sagt, er kommt aus Galiläa, dann sagt er, wisst ihr, wer gerade kommt? Der Sohn Gottes kommt. Gott hat verheißen, dass aus Galiläa das Licht kommt. Das Kind geboren, Sohn ist gegeben. Aber jetzt nicht nur das Land, sondern wir bekommen sogar einen Ort. Dann, als Jesus zurückkehrte aus Ägypten, gingen sie nicht nach Judäa, sie wohnten nicht in Judäa, sondern eben in Galiläa, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Und er wohnte nicht nur in Galiläa, sondern an dem Ort Nazareth. Ich bin mir sicher, dass ihr schon mal gehört habt, dass Jesus oft nicht Jesus Christus, sondern Jesus, der Nazaräer genannt wurde. Warum? Auch das ist einfach mehr als nur als zu sagen, okay, er wohnt halt in Nazareth. Das ist nicht der Punkt. Gehen wir ins Markus-Evangelium zurück. Und zwar Kapitel 1, Vers 23. Und sogleich war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, nämlich der Heilige Gottes. Du, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Nazaräer, gleich, er ist der Heilige Gottes. Es ist Gottes Sohn. Warum? Es ist nicht einfach eine Angabe, Nazaräer bedeutet nicht, er wohnt in Nazareth. Das ist nicht der Punkt. Sondern da ist ein bisschen die hebräische Sprache hilfreich. Und was hier passiert, ist die Erfüllung von Jesaja Kapitel 11. Geht mal mit mir in Jesaja 11. Wieder zurück, weil Markus Evangelium kann man nicht verstehen, ohne Jesaja zu studieren. Das ist eine tiefe Auslegung dieses Buches Jesaja. In Jesaja 11 heißt Folgendes. Gott verheißt wieder, und das sagt er, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Das Wort Schößling kann man auch, oder ich weiß nicht, vielleicht in eurer Bibel sogar das anders übersetzt, kann man auch übersetzen als Zweig. Ist bei jemand vielleicht sogar als Zweig übersetzt? Oder Reis, ja? Ich denke, ihr seid fit genug, ihr versteht es. Das heißt, die Prophezeiung ist ein Spross, ein Zweig sprost auf. Aus einem dürren Baum, aus einem Stumpf, das eigentlich abgehakt ist, wo man denkt, die Hoffnung ist vorbei, da wächst nichts mehr, das Ding ist abgehauen. Das heißt, die ganze Linie des Messias ist dann mit der Königslinie irgendwann mal abgehakt. Und dann kommt diese gute Hoffnung. Aus einem abgehauenen Stumpf, wo es keine Hoffnung gibt, wächst ein kleines Zweig. Und dieses Wort Zweig ist im Hebräischen, andersrum sagen. Das Hebräische, das Urhebräische kennt keine Vokale. Also Vokale sind A, I, O, U, richtig? So. Und Konsonanten, was sind die Konsonanten? Das sind zum Beispiel, jawohl, das sind die, wie nennt man sie? Mitlaute. Sehr gut, das ist ein Deutschunterricht, Mitlaute. Also K, P und so, okay, ich verstehe. Das Hebräische Alte Testament ist übrigens komplett nur mit Konsonanten geschrieben, ohne Punkten, Komma. Also wer meint, Elberfelde ist schwer zu lesen, dann das ist Klacks dagegen. Der Punkt ist der, das Wort für Wurzel, das Wort für Spross, das Wort für dieses Schössling besteht aus drei Buchstaben. Ich habe sie mir aufgeschrieben irgendwo, dass ich das nicht vergesse. Und dieses Wort ist aus drei Buchstaben und es besteht aus einem N, Z und R. Die drei Buchstaben, mehr nicht. Und das hebräische Wort für Nazareth genauso. Das besteht auch nur aus den drei Buchstaben N, Z und R. Das heißt, dass je nachdem, welche Umlaute du dazu, Vokale du einfügst, wird entweder Wurzel oder wird Nazareth. Das heißt, diese Stadt heißt nicht einfach so Nazareth. Und Jesus heißt nicht einfach so Nazarener. Das heißt, er ist der Spross. Jesus, die Wurzel Davids, heißt eigentlich dieser Name. Jetzt geht mal wieder Kapitel 11 mit mir und jetzt schaut mal. Warum ist das so wichtig? Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Vers 2. Oder ich lese noch mit Vers 1 mit. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Esai. Und ein Schössling aus dem Wurzel und aus seinem Wurzel wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Was wird unmittelbar, nachdem uns gesagt wird, nämlich der Nazarener, wenn er kommt, was macht den Nazarener aus? Was macht die Wurzel aus? Auf ihm ruht der Geist des Herrn. Wir gehen gedanklich noch kurz, wir gehen zurück zum Markus-Evangelium. Wir halten fest, als mit Galiläa, heißt, es geht um das Land, aus dem der Sohn Gottes kommen wird. Und mit Nazareth heißt es ist die Wurzel Davids. Auf ihm wird der Geist des Herrn sein. Der siebenfache Geist wird beschrieben. Das ist die Umschreibung des Heiligen Geistes in der ganzen Bibel, der siebenfache Geist. Da will ich jetzt nicht so arg abschweifen. Und was passiert bei der Taufe? Als Jesus kommt aus Galiläa, aus Nazareth. Schaut mal Vers 10. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was Markus sagt, wisst ihr was? Er bereitet das vor und sagt, damit wir dieses Zeugnis von Jesus verstehen, damit wir verstehen, warum kommt der Geist? Und warum sagt er, das ist mein geliebter Sohn? Einfach mit diesen zwei Namen, Galiläa und Nazareth, sagt er ist der Verheißene. Er ist der Verheißene. Und Gott bestätigt, Gott sagt, das ist der, von dem ich geredet habe. Als der Geist kommt, auf Jesus kommt, dann bestätigt Gott und sagt, das ist der, das ist der Spross. Und er sagt, das ist mein lieber Sohn. Und er sagt, das ist er, das ist mein Sohn. Gott bestätigt das. Wie macht er das? Erstmal sichtbar. Könnt ihr euch vorstellen, der Himmel zerreißt, das ist das hebräische Wort hier, der Himmel zerriss. Und Johannes gibt Zeugnis, dass er das ebenfalls sah, so sah nicht nur Jesus. Könnt ihr ein gewaltigeres Zeugnis oder Bestätigung, dass der Himmel zerreißt in der Weise wie Stephanus, als er gesteinigt worden war, und den Himmel offen stehen seht, das ist das gleiche Wort, wie es gebraucht wird im Matthäus-Evangelium, wo es heißt, und der Tempel oder der Vorhang im Tempel zerriss. Das heißt, da wird der Zugang zu Gott geöffnet. Da bekommt man durch die Atmosphäre, durch diesen blauen Himmel, durch den Kosmos hindurch, alles öffnet sich. Und man kommt von dem Thron Gottes. Und was kommt von diesem Thron Gottes? Eine Stimme. Jetzt wird es nicht nur sichtbar, sondern hörbar. Das ist mein Sohn. Das ist er. Das ist er. Diesen Zusatz möchte ich nur nebenbei erwähnen. Der Himmel öffnet sich und Gott schickt seinen Geist. Liebe Freunde, hat Jesus erst in diesem Moment den Heiligen Geist empfangen? Hatte vorher den Heiligen Geist nicht gehabt. Das sei ferne, oder? Denn die Bibel sagt, er ist durch den Heiligen Geist gezeugt. Und er wuchs im Geist des Herrn. So, Jesus hat den Geist. Was passiert hier? Hier passiert nicht, Jesus bekommt nicht den Heiligen Geist. Hier passiert, dass Gott sich zu seinem Sohn stellt und ihn salbt. Das ist die eigentliche Krönung des Königs, des Wurzel aus dem Stamm Isais. Hier geschieht Salbung. Hier geschieht das, was der Prophet damals mit Öl machte. als er David einsetzt und sagt, du bist jetzt der Gesalbte, der von Gott Berufene, der von Gott Begabte, der von Gott Befähigte, ihm für ihn zu dienen, sein Volk zu führen, seine Schafe zu weiden und sie zu retten. Du bist der Gesalbte. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes stellt sich Gott so sichtbar, sichtbar zu dem Sohn, so sichtbar, dass man das Kommen des Heiligen Geistes sogar anschaute, als ob er wie eine Taube kam. Wichtig, der Heilige Geist ist keine Taube. Der Heilige Geist wird in der Bibel nirgendwo mit einer Taube verglichen. Das machen wir gerne. Es heißt, und lass uns das kurz lesen, Himmel öffnet sich, das heißt, Gott offenbart sich, sichtbar, und der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Achtet darauf, nicht der Geist ist wie eine Taube, sondern das Herabfahren ist wie eine Taube. Es geht nicht, dass der Geist mit der Leib des Heiligen Geistes oder Leibgestalt des Geistes und die Gestalt der Taube verglichen werden. Markus sagt nicht, und der Heilige Geist sah auf einmal wie eine Taube aus. Er sagt das nicht. Er sagt, als er kam, war das wie, als ob eine Taube kam. Was meint ihr damit? Nicht das Aussehen, sondern die Bewegung, der Wind, das Geräusch. In 1. Mose, Kapitel 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und dieses Wort im Hebräischen, schwebte, heißt eigentlich flatterte. Das ist so, dass ein Rabbiner so gesagt hat, und der Geist Gottes flatterte wie eine Taube über dem Wasser. Der Geist ist keine Taube, auch wenn wir denken, ja, ist weiß, rein und steht für Frieden. All das, was wir gerne mit der Taube verbinden, das ist nicht der Punkt. Sondern hier geht es um etwas Spürbares. Sie spürten, wie der Geist über ihn kam. Der Geist weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl. Sehen tust du es nicht. Du kannst nicht, aber du hörst es, du spürst es. Wie der Wind, du kannst es nicht greifen, du spürst es. Das geschah, als der Geist kam und Jesus bestätigte. Ein sichtbares Phänomen, ein spürbares Phänomen, ein hörbares Phänomen. Gott stellt sich in absoluter Klarheit zu seinem Sohn. Zu seinem Sohn. Ich komme zum Schluss für heute. Nicht zum Schluss zu diesem Abschnitt, aber zum Schluss für heute. Und zwar folgendes, liebe Geschwister. Wenn Gott sagt zu diesem hörbaren Phänomen, das ist mein lieber Sohn, dann erfüllt sich eine Reihe an Prophezeiungen. Beginnen bei 1. Chronik, Kapitel 17, nur als Beispiel, wo es heißt, und er wird mir Sohn sein, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Und von wem ist da die Rede? Von dem Nachkommen Davids, von dem Spross, von dem Wurzel Davids. Er wird mein Sohn sein. 1. Chronik 17 zum Beispiel. Oder Psalm 2, das lese ich, das ist vielleicht gut, dass wir das lesen. Schlag mal mit mir Psalm 2 auf. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Von seinen Gesalbten. Es geht hier um den, die sich gegen den Gesalbten stellen. Vers 9. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der Himmel thront. Lacht, der Herr spottet über sie, dann spricht er sie in seinem Zorn, in seiner Zornesglut schreckt er sie und dann sagt Gott, schaut mal, hab doch ich meinen König geweiht, gesalbt auf Zion, meinen heiligen Berg, hab ich doch meinen König gesalbt. Vers 7, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Dieser Sohn ist den Gott gesalbt hat, den Gott bestätigt hat. Und dann kommt die Aufforderung, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbe geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern, küsst den Sohn, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wenn er der Sohn Gottes ist, dann küsst ihm seine Füße. Und als hier in Markus bei der Taufe die Stimme Gottes kommt, das ist der Sohn, küsst seine Füße. Und da sagt Johannes, ich bin nicht mal wert, die Füße anzufassen. Eine Begebenheit muss ich, eine Stelle, zwei Stellen und dann. Geht mal mit dem Hebräerbrief. Die Hebräer haben viele Probleme gehabt im Verständnis, im Erkenntnis. Und darum arbeitet er sehr viel mit ihnen, schreibt eine Menge. Und das erste Problem war welches? Sie haben nicht verstanden, wie kann Jesus zugleich Gottes Sohn sein und eine Zeit erniedrigt werden unter den Engel. Wenn er Gottes Sohn ist, dann muss er doch über den Engel stehen. Und in Kapitel 1 erklärt der Hebräerbriefschreiber und sagt Folgendes. Ich lese Kapitel 1, Vers 5 und folgende. Denn zum welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, ihm dienen. Wichtig, alle Engel sollen ihm dienen, weil er Gottes Sohn ist, weil er Gott ist, sollen die Engel ihm dienen. Niemand bekommt Anbetung, niemand bekommt Ehre als nur Gott allein. Gott teilt sich seine Ehre mit niemandem. Wenn also Jesus angebetet werden soll und darf, wer ist er? Gott. Da heißt es weiter, Vers 7, und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Hört mal hin, darum hat dich Gott, Jesus wird als Gott angesprochen, dein Gott gesalbt. Der Vater Gott hat den Sohn Gott gesalbt. Und jetzt schaut mal, mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Wann war das? Wann hat der Vater den Sohn gesalbt vor den Gefährten? Wann war das? Markus Kapitel 1, Vers 9. Da hat Gott bestätigt, er ist Gott, er ist mein Sohn. Küsst seine Füße, sonst geht ihr verloren. Betet ihn an, sonst geht ihr verloren. Glaubt an ihn, sonst geht ihr verloren. Denn leicht entbrennt der Zorn. Vers 10 in Hebräer. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände, sie werden untergehen. Du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Gewand und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zum welchen der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Gott hat zu keinem Engel diese Vorrechte gegeben. Zu keinem Engel hat sowas gesagt, wie er zu dem Sohn gesagt hat. Und jetzt Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um deren Willen, die das Heil ererben sollen? Sind nicht die Engel dazu da, um ihm zu dienen? Ich schließe für heute so. Geht mal wieder zurück zum Markus. Ihr habt vielleicht gemerkt, die Zeit ist rum, aber wir waren noch gar nicht bei der Taufe, gell? Bei der Versuchung. Aber schaut mal, was da steht. Vers 12 bis 13. Und sogleich, nachdem er gesalbt worden ist, nachdem er bestätigt worden ist, als der Sohn Gottes, nachdem er den Geist bekommen hat und somit die Autorität und die Vollmacht und die Kraft hat, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste, darüber werden wir nachdenken müssen, und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Sie brachten ihm kein Brot oder Wasser. Was passiert hier? Und die Engel beten ihn an. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist. Die Engel bestätigen das. Er ist der Sohn. Liebe Geschwister, was wir hier haben, ist die zweite Bestätigung nach dem Johannes dem Täufer. Nicht nur Johannes hat gesagt, glaubt an ihn, geht zu ihm. Er wird etwas tun, was ich nicht tun kann. Er ist der von Gott verheißen. Gott selbst. Gibt es etwas Größeres als das Zeugnis des Vaters selbst? Als das Volk Jesus angegriffen hat, das ist in Johannes 5, wenn ihr es nachlesen wollt. Als sie ihn angegriffen haben, sagt er, Johannes hat von mir gezeugt, aber ich nehme kein Zeugnis von den Menschen. Denn größer ist der, der ein Zeugnis von mir gibt, nämlich mein Vater. Er hat mich bezeugt, er hat mich bestätigt. Also größeres Zeugnis, größere Bestätigung als von meinem Vater gibt es nicht. Da kann Johannes tun, was wie viel er will. So beginnt der Dienst Jesu. So beginnt Markus mit dem das erste öffentliche Auftreten Jesu, wie er beweist, er zeigt, wie der Vater selbst sagt, das ist mein Sohn. Und hier erfüllt sich die Schrift. Hier erfüllt sich das, was Gott über tausende von Jahren vorbereitet hat, damit es absolut klar ist, damit Jesus kommt. Was ist rettender Glaube? Das. Jesus ist der Sohn Gottes, vom Vater bestätigt. Vom Vater gesagt. Amen.